Mein Name ist Jens Schwendel, Sie sehen es dort nochmal auf der Folie. Ich bin Geschäftsführer dieser Bildungsportale Sachsen GmbH mit Sitz hier in Chemnitz. Was das ist, dazu sage ich ein paar wenige Worte gleich, bloß für die Einordnung. Mein Thema ist, einfach mal ein paar Aspekte zu betrachten, Open-Source-Infrastrukturen für E-Learning, im Wesentlichen geprägt eben aus den Anwendungen und Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben. Und ich möchte den Vortrag so gestalten, dass ich eigentlich möglichst wenig Folien zeige und möglichst viel Ihnen dann einfach mal Einblick in ganz konkrete Systeme praktisch gebe mit Beispielen und Anwendungsmöglichkeiten. Das Ganze kann auch interaktiv dann sein, also wenn Sie zwischendrin Fragen haben an irgendeiner Stelle, dann überhaupt kein Problem, können Sie sich jederzeit auch melden und Ihre Fragen loswerden. Gut, dann starte ich einfach mal, wie gesagt, eine ganz kurze Einordnung von mir. Was ist dieses Bildungsportal Sachsen, was da in unserem Namen drin steht? Und was ist die Plattform Opal, mit der wir uns zentral beschäftigen? Also wir sind eine Einrichtung der Hochschulen hier, also kein rein privatwirtschaftliche Sache, sondern so eine Eigengesellschaft der Hochschulen, gegründet im Jahr 2004, geschäftlich aktiv seit dem 1. Januar 2005. Und unsere Gesellschafter sind also aktuell 9 Hochschulen hier aus dem Freistaat Sachsen, für die wir im Wesentlichen tätig sind, was unsere Kunden sind. Ist hervorgegangen aus einem Projekt, gefördert durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, mit diesem Namen eben Bildungsportal Sachsen, daher auch der Begriff wiedergefunden bei uns in der Firma. Allgemeine Zielsetzung dieser Gesellschaft ist es, die Hochschulen bei der Einführung und nachhaltigen Nutzung neuer Medien in der akademischen Aus- und Weiterbildung zu unterstützen, also im Wesentlichen den Fokus sozusagen auf diesen akademischen Kontext, aber das, was wir tun, ist natürlich in gleicher Weise auch in vielen anderen Bereichen, sowohl in anderen Bildungsbereichen als auch in der Wirtschaft, in gleicher Weise einsetzbar bzw. Gefragt. Der Hauptaspekt dabei, das Ziel ist ja recht allgemein formuliert, ist es wirklich hier IT- und Serviceinfrastrukturen, also zentrale Dienstleistungen für die Hochschulen zu erbringen. Das bedeutet für die Hochschulen selbst, dass sie das also nicht im Einzelnen alles tun müssen, sondern wir ihnen eben gewisse Aufgaben abnehmen. Und dieses Abnehmen von Aufgaben oder diese Bündelung der Aufgaben führt eben zu einer Reihe von positiven Effekten auch aus Sicht dieser Hochschulen, bis dahin gehen, dass sie eben Inhalte, die ja in dem Bereich eine Rolle spielen, oder konkrete Anwendungen eben hochschulübergreifend austauschen und gemeinsam nutzen können oder auch einfach Veranstaltungen einrichtungsübergreifend auf diesem Weg angeboten werden können. Slogan dahinter stehen, Sie sehen es so ein bisschen aus den Hochschulen für die Hochschulen, das ist also unser Hauptfokus. Die wesentliche Herausforderung, die man uns sozusagen aufgetragen hat, ist es, ein zentrales System, eine zentrale sogenannte Lernplattform für diese 11 Hochschulen, die momentan dort vertraglich gebunden sind, bereitzustellen, mit in Summe über 100.000 potenziellen Nutzern, wenn wir also mal die Studentenzahlen und Mitarbeiterzahlen dieser Einrichtung zusammenzählen. Das Ganze lokalisiert eben hier im Freistaat Sachsen. Es sind 5 Universitäten, 5 Fachhochschulen und eine Kunsthochschule beteiligt. Das sind fast alle Hochschulen. Wir haben noch ein paar mehr hier im Freistaat, also 3 Kunsthochschulen noch, die hier fehlen, die aber aufgrund der Art und Weise ihrer Ausbildung dem Thema gegenüber nicht ganz so aufgeschlossen sind. Wir standen vor der Überlegung, wie realisieren wir das, wie gehen wir das an und haben, nachdem zunächst ein kommerzielles System genutzt wurde, vor etwa 3 Jahren eine Open-Source-Plattform eingeführt und schrittweise ausgebaut. Und als Basis für diese Plattform, die wir also hier den Hochschulen anbieten, nutzen wir das Open-Source-Lernmanagement-System OLAT, Online Learning and Training. Das ist also die Lernplattform, die hinter Opal steht. Und Opal ist die konkrete Installation, die wir hier für die Hochschulen an der Stelle betreiben, die einfach noch ein paar spezifische Anpassungen widerfahren hat. OLAT ist Open Source. Sie können es also frei nutzen. Apache 2 Lizenz, also man kann damit weitestgehend alles tun, ohne Verpflichtungen einzugehen. Zentrale Heimstatt ist hier olat.org. Also wenn Sie zu diesem System weitere Informationen, Hintergründe nachschauen wollen oder auch einfach mal downloaden wollen, dann gehen Sie dahin. Es gibt sowohl einen Easy-Installer, wo ich also mit ein paar Klicks erstmal zu einem lauffähigen Testsystem komme und mir das genauer anschauen kann, als auch natürlich die komplette Distribution mit entsprechenden Quellen und so weiter. OLAD stammt aus der Schweiz, Universität Zürich ist dort federführend in der Entwicklung, bereits seit 9 Jahren inzwischen, war ursprünglich ein PHP-basiertes Projekt und ist später auf Java umgestellt worden. Es gibt eine inzwischen auch sehr rege Open-Source-Community mit einer ganzen Reihe von Mailinglisten, die also dort auch für Fragestellungen rund um das System zur Verfügung stehen. Kommerzieller Support in dem Sinne ist oder Beratung zu dem System ist möglich sowohl über uns in gewissen Grenzen derzeit, da wir eben vorrangig auf die Hochschulen fokussiert sind, aber ansonsten gibt es auch in Zürich einen Ableger, der professionell Support liefern kann. Warum haben wir uns für OLAD entschieden als Plattform? Sie kennen vielleicht eine ganze Reihe von anderen Systemen, die in gleicher Weise dort in dem Sektor beheimatet sind. Stichwort Moodle, Ilias, Metacoon und andere. Also es gibt bestimmt auch rein im Open-Source-Bereich dort 20, 30 Plattformen, die wir weltweit finden können. Wir selbst sind auf OLAD gestoßen auf einer Messe. Es ist in Deutschland relativ unbekannt gewesen, auch bis heute nicht ganz so weit verbreitet, mal abgesehen von Sachsen. Und hier ein paar Gründe für OLAD, vielleicht eben auch gerade in Abgrenzung zu anderen solchen Systemen. Zum einen ist die Flexibilität im Einsatz. Also das spezielle Konzept, was hier dahinter steht, wir werden es dann sehen, erlaubt es also wirklich verschiedenste didaktische Szenarien und Vorstellungen, die ich als Lehrer oder Hochschullehrer oder als Ausbilder habe, umzusetzen. Es gibt sehr umfangreiche Funktionalitäten und die Plattform ist auch immer getragen von innovativen Ideen und innovativen Konzepten, sei es eben in der Art und Weise, wie hier Kurse erstellt werden oder in der Bedienung und so weiter. OLAD ist nicht nur nutzbar für reines Online-Lernen in dem Sinne, sondern Sie können es auch als Werkzeug benutzen, um Gruppenarbeit oder Projektarbeit zu unterstützen. Wir machen das selbst auch sehr rege, dass wir einfach die standardisierten Werkzeuge, die hier da sind, in der Form nutzen, dass wir eben ja bei entsprechenden Projekten auch mit den Hochschulen das als zentrale Heimstatt mit Informationen, Terminen, Dokumenten quasi als Wissensmanagement-Plattform mit nutzen. OLAD hat sehr starke organisationale Komponenten, das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Moodle, dass wir also hier im Bereich Bildung von Gruppen, Einschreibung in Gruppen, Organisation von Gruppen über entsprechende Zusatzwerkzeuge oder auch einfach nur Verteilung von Informationen sehr starke Ausprägungen haben. Was für den akademischen Bereich ein besonderer Aspekt war, ist, dass das Berechtigungskonzept sehr dezentral ausgelegt ist. Also derjenige Autor, der hier einen Inhalt hineinbringt oder der eine solche Gruppe oder einen Kurs anlegt, bestimmt selbst über das, was mit seinen Dingen passiert. Und das kommt dem Ansatz, was wir zumindest in Hochschulen haben, auch sehr entgegen. Eine Besonderheit ist weiterhin die Integration des sogenannten Shibboleth. Das ist vielleicht nicht ganz so geläufig. Shibboleth ist eine Middleware, die man benutzen kann, um Authentifizierung und Autorisierung vorzunehmen. Sie können also auf dem Wege beispielsweise ein LDAP oder auch eine Benutzerdatenbank anbinden, um den Nutzern den Zugang zu OLAD zu erlauben. Wir haben das hier auch als Grundlage genommen, um alle Hochschulrechenzentren anzubinden und also den Studenten und Mitarbeitern mit ihrem normalen Rechenzentrums-Login aus der Hochschule den Zugang zur der Plattform zu erlauben. OLAD ist sehr in die Zukunft gerichtet, was auch technologische Aspekte anbelangt. Dazu später noch ein paar Worte mehr. Eignet sich auch für größere Nutzerzahlen. Hat eine hohe Entwicklungsdynamik. Also allein die Universität Zürich beschäftigt seit Jahren 7 bzw. 8 Mitarbeiter, die sich ausschließlich um diese Software OLAD kümmern. Und hinzu kommen entsprechend eben Beiträge auch aus der Community. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeitsmöglichkeit eben mit den Hauptentwicklern aus der Schweiz. Und das Ganze kostet uns zunächst mal rein softwaremäßig nichts. Und gleichzeitig, gerade in der Anfangsphase, war es für uns aber auch ein Thema, dass wir gesagt haben, wir möchten professionellen Support auch in Anspruch nehmen, wenn wir aufgrund von Anlaufschwierigkeiten oder ähnlichen eben Hilfe benötigen. So viel eigentlich schon mal als Vorrede. Schauen wir uns das Ganze mal live an. OLAT, beziehungsweise hier eben in der konkreten Ausprägung Opal, wie wir es einsetzen eben für die Hochschulen mit ein paar Beispielen. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen, wenn ich mich dafür hinsetze. Das ist nämlich von der Bedienung her einfacher. Über das Mikro hören Sie mich auch so ganz gut und können von das mitverfolgen. Was Sie hier sehen, ist zunächst mal die Startseite von Opal. Wir sehen die aktuellste Version, Opal 2.3, die wird erst in 2,5 Wochen online gehen, jetzt hier für die Hochschulen selbst, und ist aber schon recht weit ausgereift sozusagen, basiert auf OLAT 5.2.3 und hat zum Beispiel eben einfach ein anderes Design, als das jetzt das Standard OLAT mitbringt. Hier gibt es also eine Reihe von Informationen auf dieser Home-Seite und zunächst mal spannend eben hier das Login. Ich wähle meine Hochschule aus, an der ich tätig bin. Das ist genau diese gerade angesprochene Integration mit dieser Shibboleth-Middleware, um das Login aus den Hochschulrechenzentren hier zu erlauben. Und genauso haben wir natürlich entsprechendes Login als Betreiber an der Stelle. Ich hatte mich vorhin schon mal angemeldet, deswegen muss ich meine Kenndaten nicht nochmal eingeben. Das ist ein weiterer Vorteil dieses Shibboleths, erlaubt nämlich ein Single Sign-On, und die Anmeldedaten sind also auch über mehrere Webanwendungen hinweg eine gewisse Zeit lang, nachdem ich mich angemeldet habe, präsent, sodass ich nicht jedes Mal das Login wieder neu eingeben muss. Wir werden hier begrüßt zunächst mal von der Startseite im System selbst. Sie sehen hier oben zum einen ein Hauptmenü. In Abhängigkeit von diesem Hauptmenü haben Sie auf der linken Seite dann immer Untermenüpunkte und hier in der Mitte, in dem größten Bereich, entsprechend die Inhalte zu dem gerade befindlichen Thema. Das ist hier zunächst mal ein Bereich, wo so ein bisschen in einem Portlet-Stil verschiedene Informationen persönlich auf mich zugeschnitten angeboten werden. Ich sehe etwa, in welchen Gruppen bin ich aktiv. Wo gibt es irgendwie eine aktuelle Benachrichtigung, weil sich in dem Forum irgendwas getan hat, dass jemand einen neuen Beitrag geschrieben hat oder ähnliches. Was habe ich aktuell für Termine? Was habe ich für Lesezeichen gesetzt auf bestimmte Lerninhalte, die vorhanden sind, und ähnliches mehr. Das spiegelt sich auch nochmal wieder in dem Menü hier auf der linken Seite. Ich kann also hier alle die Dinge tun, die irgendwie auf mich persönlich zugeschnitten sind. Einstellungen, Kalender anschauen, Ordner benutzen, um Dateien abzulegen und ähnliches. Der zweite Hauptbereich ist nochmal eine spezielle Sicht auf alle Gruppenaktivitäten in dieser Plattform. Daher auch überschrieben nochmal meine Gruppen. Es gibt hier verschiedene. Zum einen Arbeitsgruppen, die sind unabhängig von einem konkreten Kurs, den vielleicht irgendein Lehrer anbietet. Die kann ich also auch als normaler Nutzer des Systems jederzeit anlegen, um mit anderen zusammenzuarbeiten oder mit anderen eben die Möglichkeiten von OLAT auszunutzen, und deswegen auch hier entsprechend solche Funktionen erstellen, Arbeitsgruppe, beziehungsweise dass ich Arbeitsgruppen auch wieder löschen kann. Lerngruppen sind dann Gruppen, die also direkt in Kursen angesiedelt sind, die auch in der Regel betreut sind, wo jemand darauf schaut, was passiert in dieser Lerngruppe, entsprechende Instruktionen gibt, etc. Der eigentliche Hauptpunkt verbirgt sich unter diesem etwas sperrigen Begriff Lernressourcen. Ist uns auch noch nichts Besseres eingefallen. Also Lernressourcen umschreibt irgendwie alles, was eben Elemente sind, die ich in diese Plattform hineinbringe und die mit den Lernaktivitäten zu tun haben. Was das so sein kann, sehen Sie hier schon mal aus Sicht des Autors an der Stelle relativ umfangreich hier auf der linken Seite. Also es gibt irgendwie Kurse, es gibt Tests, es gibt Fragebögen, Prüfungen, bestimmte Typen von Lerninhalten, Wikis oder auch Glossare. Das alles sind Elemente, die ich in der Form einzeln hier im System ablegen kann. Und Ja, und wie diese Ressourcen ins System hineinkommen, das sehen Sie hier auf der rechten Seite. Entweder Sie importieren diese, weil Sie eben die entsprechenden Format schon bei sich vorliegen haben, oder Sie erstellen sie innerhalb des Systems neu. Jeweils bestimmte Lernressourcen, die ich also importieren und oder neu erstellen kann. Bitte. Ja, also CP-Lerninhalte und SCORM-Pakete, das sind spezielle Formate, wo Standardisierungen im Bereich E-Learning gemacht wurden, um Lerninhalte über verschiedene solche Plattformen hinweg austauschen zu können. Und da gibt es einen Standard, der heißt IMS-CP, Content Packaging, und es gibt einen Standard, der kommt von ADL und heißt SCORM. Ja, und da, für den eigentlichen Inhalt kann man das als Transportmittel sozusagen benutzen. Kann ich was zeigen, ja? Wie finde ich hier entsprechende Ressourcen? Zum einen gibt es einen Katalog, über den ich suchen kann. Sie sehen hier also eine Gliederung anhand der Hochschulen, aber es ist völlig frei, steuerbar, in welcher Tiefe und mit welchen Ausprägungen, kann auch rein thematisch zum Beispiel sein, ich das hier mache, und irgendwo auf unterer Ebene finden sich dann eben hier eingeordnet entsprechende Lernressourcen, wie jetzt hier irgendwelche Kurse zu AutoCAD oder numerische Mathematik in diesem Beispiel, Bauingenieurwesen in der TU Dresden. Zum anderen gibt es eine einfach gehaltene Suchfunktion, über die ich gehen kann, um also hier auf dem Wege Lernressourcen zu finden. Und es gibt zudem hier rechts oben eine globale Suche, die durchsucht alle Elemente, alle Dokumente auch, die im System abgelegt sind. Ist über Apache Lucene im Hintergrund an der Stelle geregelt, dass dort also eine Indexierung wirklich auf Ebene von auch PDFs etc. erfolgt, die eben im System abgelegt wurden. Auf die weiteren Menüpunkte gehe ich jetzt erst mal noch nicht konkret ein. Das sind jetzt spezielle Blickweisen auch für Administratoren, die hier vielleicht noch nicht im Kern vordergründig von Interesse sind. Ich möchte Ihnen aber einiges an Beispielen zeigen und melde mich für den Zweck mal mit einem entsprechenden Demo-Nutzer an, für den ich das vorbereitet habe. Ja, also einige Einblicke darin, wie kann ich sowas einsetzen, jetzt hier eben aus dem Hochschulkontext, aber auch entsprechend eben immer übertragbar in andere Bereiche. Wir sehen zum einen mal einen Kurs, der ist hier aus der TU Freiberg im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Das ist ein rein vorlesungsbegleitender Einsatz des Systems. Das heißt, ich verwende es einfach, um begleitend zu den Vorlesungen, die normal an der Hochschule nach wie vor stattfinden, Informationen zu verteilen, Kommunikation zu betreiben etc. Und damit sozusagen dieser Veranstaltung, dieser Vorlesung sowas wie eine virtuelle Heimstatt oder virtuellen Anlaufpunkt zu geben. Und wenn das dann entsprechend alle an der Hochschule machen, dann habe ich eben über so ein System wie Opal einen zentralen Zugangspunkt für alle Lernmedien, die irgendwie für mein Studium von Interesse sind. Was finden wir hier in diesem Kurs? Sie sehen auf der linken Seite wieder jetzt ein entsprechendes Kursmenü, das so der Dozent speziell zusammengestellt hat. Das sind also ein paar einfache Seiten, um Informationen zur Gliederung dieser Vorlesung zu geben. Es erfolgt eine Einschreibung in die Veranstaltung, damit ich also zum einen sehen kann, wer nimmt hier wirklich teil, kann die auch dann entsprechend informieren, zum Beispiel über eine Mailingliste in diesem Kurs, sodass ich auch die konkreten Teilnehmer erreiche, und kann auf Basis so einer Einschreibung zum Beispiel auch den Zugang zu bestimmten Materialien beschränken. Das ist sehr umfangreich möglich, hier verschiedene Sichtbarkeits- und Zugangsbedingungen zu hinterlegen, und eine davon ist eben etwa hier, dass ich mich in diesen Bereich, in diesen Ordner nur hineinbewegen kann, wenn ich auch mich vorher eingeschrieben habe. Andere Elemente sind hier etwa der Download von Klausuren. Ich habe also einfach wie eine Download-Area, wir nennen das dann Ordnerbaustein, wo ich also entsprechend Elemente ablegen kann. ein Diskussionsforum, wo Fragen zur Veranstaltung beantwortet werden oder die Teilnehmer auch untereinander sich beantworten können. Und einen direkten Mail-Kontakt, ein Kontaktformular, um eben auch den oder die Dozenten des Kurses auf einen Schlag erreichen zu können. In einigen Elementen, haben Sie jetzt vielleicht schon gesehen, gibt es diesen Schaltfläche abonnieren. Das ist eine Besonderheit an der Stelle, dass ich also Foren, Ordner, Wikis und anderes abonnieren kann und dann automatisch über Änderungen in diesen Elementen informiert werde, auf verschiedenen Wegen, also per E-Mail, per RSS oder auch im System direkt selbst. Ein zweites Beispiel ist jetzt ein eher organisatorischer Einsatz von Opal, und zwar hier in der HTWK Leipzig. Dort wird die Einschreibung oder die Informationen zu allem, was im Studium Generale stattfindet. Studium Generale ist sowas wie grundständische Inhalte, Themen, wo im Regelfall der Student im Laufe seines Studiums 2-3 Veranstaltungen aus einem ganz großen Sammelsorium, was da bereitgestellt wird, frei wählen kann, wo er also auch mal einen Blick zum Beispiel in andere Wissenschaftsbereiche, als den er studiert, wagen kann, etc. Und hier wird also über diese Veranstaltungen informiert. Und dann kann ich zu den einzelnen Veranstaltungen eine Einschreibung vornehmen. Der Einschreibezeitraum ist jetzt leider schon abgelaufen, deswegen sehen wir es nicht mehr konkret. Zeigt aber, ich kann also hier auch übergreifend über verschiedene Veranstaltungen einfach organisatorische Szenarien abbilden. Und in dem Beispiel sind also auch so Dinge drin, dass man irgendwie sagt, okay, man kann sich von den 4 Veranstaltungen, die in dem Blog sind, nur an eine einschreiben und ähnliches. Ja, das Ganze abgerundet auch wieder durch entsprechende Ansprechpartner, die ich also hier direkt erreichen kann, als über ein Kontaktformular und ein Forum, um direkt auch hier Fragen stellen zu können, die vielleicht für alle spannend sind. Und zunächst mal aus diesem praktischen Beispielreihe ein drittes Element ist jetzt hier eine Verwendung. Das ist ein reiner Online-Kurs. Die Teilnehmer an diesem trinationalen Seminar, was hier die TU Dresden zusammen mit Hochschulen aus Polen und der Tschechien durchführt, sehen sich also im Laufe des Semesters auch nur 2-mal, am Anfang und am Ende der Veranstaltung. Gibt es dann Workshops, und ansonsten folgt also die ganze Arbeit hier im System, und das sind verschiedene Elemente. Zum einen gibt es eben auch wieder Diskussionsbereiche, es gibt dann hier aber auch ganz konkrete Lerninhalte, die entsprechend bearbeitet werden müssen, und wo man sich also Wissen zu einem Themenbereich, hier geht es um europäische Außenpolitik, aneignet. Und neben diesen Arbeit in diesem Kurs selbst gibt es dann auch noch Arbeit in entsprechenden Lerngruppen. Hier etwa eine Arbeitsgruppe der polnischen Studenten, die sie nutzen, aber genauso arbeiten eben dann auch Studenten aus allen 3 Nationen in solchen Gruppen an bestimmten Aufgabenstellungen zusammen und können hier wieder ähnliche Werkzeuge nutzen, wie wir das vor uns in den Kursen schon gesehen haben. Ja, das einige Beispiele. Ich möchte Ihnen zudem mal noch einen Einblick geben darin, wie kann ich hier einen Kurs, wie kann ich hier so eine Lernressource entsprechend anlegen, wie funktioniert das im Groben. Mache ich ja wirklich einfach mal eine kurze Live-Demo. Ich muss zunächst mal einen Titel und eine Beschreibung eingeben. Und komme dann direkt in den sogenannten Kurseditor. In diesem Kurseditor kann ich mir also jetzt den Kurs so zusammenstellen, wie ich es gerne haben möchte. Und da wird so ein bisschen deutlich, also diese Flexibilität des Systems an der Stelle. Wir sehen hier auf der rechten Seite eine Reihe von sogenannten Kursbausteinen. Das sind also einfach Elemente, die ich beliebig oft verwenden kann in meinem Kurs, und aus denen ich mir sozusagen den Kurs zusammenstelle. Da finden Sie solche Sachen wie einen Strukturbaustein, mit dem kann ich also Gliederungen bilden, die schon gesehene Einschreibung, interne Seite, damit kann ich also über einen integrierten Web-Editor einfach Seiten auch im System, Webseiten im System direkt erstellen oder auch untereinander verlinken dann. Beziehungsweise kann damit auch Webseiten, die ich über ein externes Autorenwerkzeug erzeugt habe und die ich hier in dem Ordner ablege, entsprechend in meinen Kurs einbinden. Über die externe Seite kann ich Verweise auf Webseiten-Links außerhalb des Systems herstellen. Sehen wir uns gleich ein kleines Beispiel an, das ist ja auch ganz schick machbar. Dann die gerade schon angesprochenen standardisierten Lerninhalte, IMS, CP oder SCORM. Ein Ordnerbaustein, wenn ich einfach Dateien bereitstellen möchte, Forum, Wiki, dann ein spezielles Format ist diese Dateidiskussion. Dort finden also eine Art moderierte Diskussionen zu Dateien statt, zu bestimmten Texten etwa, die ich hinterlegen kann. Und um das zu vervollständigen, ein Aufgabenbaustein, mit dem kann ich Aufgaben zur Verfügung stellen und die Teilnehmer bekommen Aufgaben entsprechend zugewiesen, müssen diese dann beantworten, indem sie etwa ein Dokument hochladen oder direkt im System auch einen entsprechenden Text selbst verfassen. Und das wird dann bewertet durch einen Dozenten. Tests kann ich mit einbinden, Online-Tests, Fragebögen, ein Bewertungsbaustein, wenn ich vielleicht irgendwo eine externe Arbeit habe, wo ein Referat gemacht wurde, völlig unabhängig von dieser Online-Plattform und will aber trotzdem die Bewertung hier sichtbar machen, dann kann ich diesen Baustein benutzen und das Kontaktformular, was wir auch gerade schon gesehen haben. Das ist auch von der Architektur her so angelegt, dass ich also hier flexibel neue Bausteine hinzukonfigurieren kann oder auch vorhandene Bausteine, wenn ich bestimmte gar nicht benötige, einfach auskonfigurieren kann. Wie funktioniert das jetzt? Ich kann also mir so einen Baustein nehmen und im einfachsten Fall ist das jetzt mal hier also eine externe Seite, sage, okay, an dieser Stelle in meinem Kurs, bisher ist die Auswahl noch nicht sehr groß, füge ich diesen Baustein ein, dann taucht er hier also auf der linken Seite auf. Ich bekomme gleichzeitig hier einen Hinweis, da gibt es noch ein Problem mit diesem Baustein, da muss noch was gemacht werden. Kann ich auch direkt anklicken und springe dann zu dem Punkt, wo hier also noch was getan werden muss. Und da sehen wir klar, eine externe Seite, also einen Link nach außerhalb, da muss ich natürlich noch eine entsprechende URL hier angeben. Und tue das jetzt einfach mal. Es gibt dann noch verschiedene Optionen, wie diese externe Seite dann in dem Kurs auftaucht. Das reicht also von einer vollständigen Integration der Seite in diese Kursumgebung bis dahingehend, dass sich hier einfach ein neues Browserfenster öffnet. Ich belasse es mal bei der Variante, die hier vorgegeben ist. Damit hätten wir schon mal einen Kursbaustein hier drin. Einen anderen Baustein, den wir einfügen können, wäre etwa genauso ein Forum etwa, auch da kann ich wieder sagen, an welcher Stelle soll das jetzt mit dem Kurs auftauchen und jetzt nehmen also die Möglichkeiten zu, da ich hier ja auch beliebig Hierarchien bilden kann oder beliebig Gliederung bilden kann, habe ich entsprechend ein Forum drin oder kann auch sagen, jetzt nehme ich hier noch so ein Kontaktformular dazu, füge das wieder an entsprechender Stelle in meinem Kurs ein. Da gibt es wieder ein Problem, auf das ich hingewiesen werde. Da muss ich also noch einen entsprechenden Adressaten eintragen und das kann sein, dass das entweder an bestimmte Lerngruppen geht, also an Mitglieder in Lerngruppen, die schon hinterlegt sind, oder dass ich hier auch ganz konkret einfach E-Mail-Adresse hinterlege. Und da trage ich jetzt einfach mal meine Adresse an der Stelle ein und speichere das Ganze ab. Ich denke, damit wird so grob die Funktionsweise schon mal deutlich, wie ich also hier so einen Kurs zusammenstelle. Der abschließende Schritt, um diesen Kurs dann freizugeben, ist sogenanntes Publizieren. Das ist also eine Art ja, Puffer, um zu sagen, ich kann hier als Dozent Änderungen in meinem Kurs vornehmen. Die werden zunächst mal für die Teilnehmer noch nicht sichtbar. Wenn ich also quasi im Semester oder in der laufenden Veranstaltung Änderungen vornehme, dann sind die nicht sofort nach außen hin wirksam. Und erst durch die Freigabe werden die dann auch für die Teilnehmer sichtbar. Ja, damit haben wir so einen kleinen Kurs zusammengestellt. Die externe Seite, Sie sehen hier bei dieser vollständigen Integration, wird die also wirklich über eine entsprechende Funktionalität hier direkt mit in die Kursumgebung hineingerendert. Wir haben das Diskussionsforum, könnten jetzt hier entsprechende Frage hinterlegen und damit eine Diskussion starten und haben eben genau dieses Kontaktformular, wie gerade schon gesehen. Bitte. Ja, ja. Ja, gute Frage, danke. Ich bin jetzt eingangs nicht ganz so auf E-Learning Begriffe oder sowas eingegangen, die natürlich auch sehr vielfältig sind. Also das Begriffsverständnis für E-Learning hat sich da auch über die Jahre hinweg sehr breit gefächert entwickelt, wenn ich es mal so formulieren darf. Also wie wir E-Learning jetzt hier im Hochschulbereich sehen, umfasst das eben all diese Facetten. Also sowohl einen ganz einfachen Einstieg, in dem der Hochschullehrer sagt, ich stelle begleitend zu meiner Veranstaltung bestimmte Informationen etc. zur Verfügung, als auch Online-Zusammenarbeit, Gruppenarbeit. Und zum anderen eben, und das hatte ich vorhin in den Beispielen versucht, so ein bisschen deutlich zu machen, dann eben auch in dem Sinne, im engeren Sinne E-Learning-Szenarien wie dieses Beispiel, dieses trinationalen Seminars, wo also dann auch Online-Materialien, Online-Inhalte erarbeitet werden durch, oder bearbeitet werden von den Studenten. Ne? Auch das ist machbar. Wobei man muss eben eine Trennung entsprechend herstellen. Ich habe mit so einer Lernplattform im Regelfall sozusagen kein Autorenwerkzeug, um besonders tolle multimediale interaktive Inhalte herzustellen, sondern Lernplattform ist eher positioniert als eine Software, um eben genau diese, sag mal, Distribution an die Teilnehmer, die Lehrunterstützung oder in der Veranstaltung, im Durchführen sozusagen zu unterstützen, im Regelfall aber nicht, um den Inhalt als solchen zu erstellen. Abgesehen von Möglichkeiten, die ich hier schon kurz angeschnitten hatte, um halt auch Webseiten, hier reine Webseiten kann ich ja auch erstellen, aber damit habe ich noch keinen interaktiven Inhalt. Ja. Aber das wäre, und da komme ich vielleicht nochmal darauf zurück, das wäre unter anderem so ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, was gibt es in diesem Bereich SCORM zu sehen. Ich versuche hier mal kurz ein Beispiel herauszugreifen. Gucken wir mal. Gucken wir mal hier rein. Hochschule Midway da. Nee. Da gibt es leider ein Problem. Sven, hast du auf die Schnelle ein Beispiel parat? Weiß ich nicht. Nee. Gut, das ist jetzt, wie gesagt, der Pre-Release-Stand Opal 2.3. Das sei das verziehen, dass wir hier noch ein paar kleine Fehler drin haben können an der Stelle. Ich kann dann nachher nochmal auf das Live-System zurückwechseln, wenn wir die Zeit dann noch haben. Ja. Okay, aber ich hoffe, die Fragestellung als solche damit so ungefähr beantwortet zu haben. Gut. Ja, wir waren also hier bei diesem Demo-Kurs stehen geblieben und die Art und Weise, wie man entsprechend solche Kurse erstellt und zusammenstellen kann. Was ich jetzt noch nicht gezeigt habe und worauf ich noch kurz eingehen möchte und wechsle dazu nochmal in diesen Kurseditor, ist, ich hatte es vorhin schon angeschnitten, dass es hier eben sehr flexible Möglichkeiten gibt, um Sichtbarkeit und Zugang zu solchen Elementen zu regeln. Und das kann ich sowohl aus organisatorischer oder rechtlicher Sicht tun, indem ich sage, ich habe Materialien, die sind vielleicht vom Urheberrecht geschützt, die darf ich nur einer bestimmten kleinen Gruppe zur Verfügung stellen, um entsprechende Auflagen des Gesetzes zu erfüllen. Und kann sie aber auch verwenden, um eben zum Beispiel einen Lernprozess zu steuern, indem ich etwas sage, der Zugang zu einer bestimmten Seite ist davon abhängig, wie die Bewertung für den konkreten Teilnehmer in einem vorhergehenden Online-Test oder in einer Aufgabe, die er lösen musste, eben passiert ist, und kann hier entsprechend dann sagen, okay, diese Seite etwa ist nur sichtbar, oder eben dieses nächste Kapitel, dieser nächste Inhalt ist nur sichtbar, wenn er halt den Test erfolgreich bestanden hat. Und damit kann ich auch sowas wie adaptive Lernwege in so einem Kurs realisieren. Andere Varianten sind eben hier eine Datumsabhängigkeit, dass ich einfach sage, dieser Baustein ist nur oder ist erst ab dem und dem Datum sichtbar. Oder wieder die Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zu bestimmten Lerngruppen. Dass ich auch in einem Kurs mehrere Gruppen bilden kann und dann für diese Gruppen jeweils unterschiedliche Inhalte zum Beispiel bereitstelle. Okay, das sollte es als kleiner Einblick in dieses System OLAT von mir erstmal gewesen sein. Wir kommen dann, wenn Sie jetzt keine mehr Fragen haben, aber wir können auch im Anschluss natürlich nochmal darauf eingehen, kommen wir dann zum nächsten Part, dass ich Ihnen zunächst mal noch ein ganz kurzen Background gebe zu technologischen Aspekten, falls das hier von Interesse ist, war mir nicht ganz sicher, habe aber nochmal die wesentlichen Aussagen einfach aufs Papier gebracht oder auf die Folie gebracht. Also das Ganze ist 100% Java, ist eine komponentenbasierte Architektur mit einem eigenen Entwicklungsframework im Hintergrund, was so ähnlich wie Java Server Faces funktioniert, also nach Model View Controller Prinzip, aber eben in dem Sinne ja, proprietär, wenn man so will. Das Framework selbst ist aber inzwischen auch für sich allein gestellt als Open Source freigegeben. Die Datenbankanbindung ist unabhängig vom konkreten Datenbanksystem. Sie können also verschiedene Systeme verwenden. Wir setzen Postgres ein, andere nehmen MySQL oder Oracle. Das ist also über Hibernate angebunden als Abstraktionsschicht. Auch auf Seiten der GUI, also des grafischen Frontends, gibt es mit Velocity eine Template-Engine, die dahinter liegt, und mit der neuesten OLAT-Version, die jetzt im März kommt, wird das ganze Layouting dann auf YAML basieren. YAML ist ja auch ein entsprechendes Open-Source-Projekt, was wir dort mit eingebunden haben dann. OLAT ist erweiterbar über bestimmte Extension Points auf Basis von Spring. Wer davon schon was gehört hat, ist das realisiert. Es gibt bereits eine Reihe von Ajax-Komponenten im System, die auch zukünftig noch stärker ausgebaut werden. Und die aus der Entwicklung heraus hat eine Trennung stattgefunden. Eben das eigentliche Framework ist jetzt unter dem Namen Prasato abgekoppelt worden, und die ganze Anwendungsspezifik, die im Sinne der Lernplattform das ausprägt, ist also in OLAT enthalten. Ja, als zweites habe ich Ihnen mitgebracht ein Testsystem Onyx. Dieses Testsystem Onyx ist entstanden hier in Sachsen in der Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig aus einem Projekt, wo es darum ging, fremdsprachliche Kompetenzen zu evaluieren, vor allem im Sinne von Studieneingangstests, weil in zunehmendem Maße also Studenten an der Eingangsschnittstelle zum Studium bereits gewisse Fähigkeiten nachweisen müssen, um das Studium überhaupt aufnehmen zu dürfen. Und dafür suchte man also eine technische Unterstützung und wollte dazu ein webbasiertes System nach Möglichkeit haben, um eben wirklich weitestgehend Online-Tests durchführen zu können für diese Sprachprüfung auf Ebene eben des einzelnen Individuums letztlich. Da spielen die ganzen Fertigkeiten eine Rolle, die man in der Fremdsprache hat, also Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen, und daneben auch noch einen Test des Wortschatzstandes. Das wurde dann über verschiedene Sprachen hinweg entwickelt und Ziel dieser Softwareunterstützung war eben unter anderem nach dem Test eine möglichst schnelle Verfügbarkeit der Ergebnisse zu haben. Wir sehen hier mal, um Ihnen einen Einblick zu geben, woraus das eben historisch ein bisschen hergekommen ist, diese verschiedenen Aufgabentypen, die jetzt für diese einzelnen Fertigkeiten von den Leipzigern entwickelt wurden und was das bedeutet, jetzt stärker aus Richtung der Testsoftware gesehen. Also zum Beispiel diese Aufgaben zum Leseverstehen, da müssen also Lesetexte angezeigt werden und es gibt Multiple-Choice-Fragen dazu. Beim Wortschatzstand gibt es Lückentexte, wo ganze Worte oder auch nur Wortteile fehlen. Gibt aber auch Zuordnungsaufgaben, also wo ich Elemente einander zuordnen muss. Für den schriftlichen Ausdruck sind freie Texte zu verfassen. Für das Hörverstehen sind Audios abzuspielen und die Antworten der Teilnehmer aufzuzeichnen und entsprechend dann für die Bewertung bereitzustellen. Für den mündlichen Ausdruck und für das Hörverstehen sind eben Audios abzuspielen und dann auch mal die Multiple-Choice-Fragen wieder zu beantworten. Das Ganze sollte sehr stark auch zeitgesteuert sein, also dass man pro solchen Prüfungsteil, einer solchen Sprachprüfung, also wirklich nur einen definierten Zeit von 30, 45 Minuten hat und dann auch, wenn der Zeit vorbei ist, dass also automatisch gespeichert wird, der Teilnehmer nichts mehr beeinflussen kann. Andere, ich sage es jetzt mal, spezielle Wünsche, die eben einfach die Projektpartner an der Stelle hatten, war, dass man weitestgehend verbindungsunabhängig sein wollte, also dass während der Prüfung Störungen in der Verfügbarkeit des Netzes nicht den Prüfungsablauf als solches beeinflussen können. Es sollten die Oberflächen anpassbar sein und für zwei von diesen fünf Tests war es auch erforderlich, dass man im Test Verzweigung machen kann. Also ich sagen kann, etwa im Wortschatzstand, ich steige erstmal auf einem mittleren Level ein, teste den Teilnehmer dort mit fünf, sechs Fragen und wenn er die beantwortet hat, dann kann ich automatisch entscheiden, okay, er war so gut, dass er noch ein Level höher gehen kann oder er war nicht so gut und er kriegt noch Aufgaben im Level niedriger. Das sehen wir uns auch gleich an. Ja? Und davon ausgehend haben wir ein allgemeines, generisches Testwerkzeug entwickelt in diesem Projekt und dann auch darüber hinaus, was jetzt unter dem Namen Onyx läuft. Sie sehen da auch eine URL. Auch Onyx ist Open Source, Apache 2 Lizenz und entsprechend benutzbar. Ein paar Eigenschaften davon, so wie wir es heute sehen, ist, dass zum einen es also integrierbar ist mit Lernplattformen. Wir haben es jetzt an dem Beispiel OLAT gemacht. Es ist aber als Add-on zu sehen und über recht schmale Schnittstellen angebunden, kann also auch an andere Systeme angeschlossen werden. Wir haben konsequent bei der Realisierung auf einen internationalen Standard gesetzt, der nennt sich QTI, Question and Test Interoperability, um eben auch wieder die Wiederverwendbarkeit von solchen Fragen über verschiedene Systeme hinweg am Ende zu ermöglichen, die also alle diesen Standard unterstützen. Eine Eigenschaft dieses Standards ist es, dass er nicht von Fragetypen spricht, so wie wir das kennen, als man sagt, es gibt jetzt einen Lückentext oder eine Multiple-Choice-Frage oder ähnliches, sondern er spricht von Interaktionen und diese Interaktionen kann ich relativ frei miteinander kombinieren. Wir haben da momentan umgesetzt sieben Interaktionen, also Choice, Lücke, Track and Drop, Sort, Freitext, diese Audioaufzeichnung für die Sprachaufnahmen und Hotspot. Und wenn ich die kombiniere, kann ich also zum Beispiel auch sowas machen, dass ich sage, ich habe jetzt eine Choice Interaction, habe also drei Möglichkeiten zur Auswahl fest vorgegeben und als viertes habe ich aber auch die Wahl zu sagen, jetzt gibt da aber einen Freitext selbst ein, falls von den dreien, was vorgegeben ist, nicht stimmt. Wie gerade schon angesprochen, Verzweigung im Testablauf möglich, Zeitmessung und Steuerung. Die Auswertung der Tests kann natürlich, soweit es technisch mit sinnvollen Mitteln möglich ist, automatisch geschehen. Und dann kann ich Punkte ausrechnen lassen oder kann auch Noten oder Sprachniveaus oder ähnliches am Ende herausbekommen. Sind aber eben nicht alle Interaktionen automatisch auswertbar, also wie Freitext. Und die Audioaufzeichnung, die erfordert eben schon noch eine manuelle Bewertung durch einen entsprechenden Korrektor. Ja, Und zu guter Letzt, das Layout ist über Templates anpassbar. Also auch dort haben wir so eine Abstraktionsschicht geschaffen, um zu sagen, das muss nicht für jeden gleich aussehen. Und das haben wir dann auch noch konkret schon benötigt im Rahmen des Projektes, weil für bestimmte dieser Prüfungen für diese Sprache, Sprachtests, dann doch auch schon die Elemente auf der Oberfläche anders angeordnet sein mussten. Ja, auch an der Stelle würde ich Ihnen gern Beispiel live zeigen dazu. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, eine entsprechende Anbindung vorgenommen an die Lernplattform OLAT, beziehungsweise jetzt hier in unserer Installation eben Opal. Dazu gibt es zum einen eine neue Lernressource, die sich hier Prüfung nennt. Der Begriff kann sich nochmal ändern, aber das sind faktisch jetzt genau solche Tests, die auf diesem QTI 2.1 Standard basieren und die hier als sogenannte Lernressource im System verwaltet werden. Und diese Tests kann ich dann wieder verwenden in entsprechenden Kursen und kann in meinem Kurs, ich gehe mal hier in den Kurseditor hinein, entsprechend in solchen Test zuordnen und kann zum Beispiel auch eben so ein Template wählen, um die Oberfläche des Players, über den dieser Test ausgeführt wird, zu beeinflussen. Das Ganze also eingefügt einfach über diesen Kursbaustein Test. Wie sieht, mache hier mal ein bisschen was zu. Wie sieht das jetzt aus? Ich habe also hier einen solchen Kurs, wie wir ihn gerade schon gesehen haben, in OLAT und habe jetzt hier diesen Testbaustein, den wir gerade im Kurseditor hatten. Da könnte jetzt hier noch eine Reihe von Text stehen etc. Das habe ich mir mal gespart für die Demo, da viel reinzuschreiben. Und kann von hier ausgehend diese Prüfung starten. Im Hintergrund wird also jetzt serverseitig entsprechend das Onyx als Add-on mit etabliert oder instanziert. Und die Auslieferung des Tests selbst erfolgt an der Stelle über einen Java-Applet. Das war ein Designentscheid, der daran hing, dass hier eben eine Reihe von Elementen, wie zum Beispiel die Zeitsteuerung und auch die Audioaufnahmen, nur sehr schwierig über den Weg des normalen Browsers möglich waren. Und deswegen haben wir also hier dieses Applet geschaffen. Und wir haben es gerade kurz gesehen im Startup. Er lädt also alle Elemente, die für den Test notwendig sind, vor, alle Medien auch, wenn Sie hier Audios einbetten oder Bilder einbetten. Das also, wenn jetzt der Teilnehmer den Test bearbeitet, für den Fall wirklich nicht mehr auf den Server zurückgegriffen werden muss und damit auch der Testablauf eben nicht durch irgendwelche Verbindungsprobleme beeinträchtigt werden kann. Ganz grobe Übersicht, da oben steht also irgendwie ein Titel. Ich sehe hier, dieser Test ist zeitbeschränkt, das muss er nicht sein, ist aber für den Fall so konfiguriert. Ich sehe auf der linken Seite mehrere Abschnitte, in denen hier Fragen jeweils angeordnet sind und habe dann in jedem Abschnitt entsprechende Fragen. Das ist jetzt hier mal ein bunter Mix, der so ein bisschen die ganzen Möglichkeiten demonstriert, die das System halt hat. Also zum einen hier eine einfache Single-Choice-Interaktion, dann hier eingebettet mal ein Player. Okay, wir haben jetzt hier kein Audio dran, sonst wird man auch was hören. Also hier wird jetzt ein MP3 mit abgespielt an der Stelle. Kann also eine Aufgabenstellung sozusagen auch mündlich machen oder kann irgendwas zum Hören geben, was dann die Teilnehmer bewerten müssen etc. Multiple-Choice-Antworten sind natürlich möglich. Es ist auch möglich zu begrenzen, die Anzahl der Antworten. Also hier etwa ist gesagt, es müssen zwischen 2 und 3 Alternativen gewählt werden. Das heißt, die vierte zum Beispiel könnte ich an der Stelle gar nicht mehr anklicken. Und wenn ich weniger als 2 mache, dann weist er mich auch darauf hin, wenn ich weiterblättern will, die Aufgabe ist noch nicht vollständig. Hier haben wir mal so eine Hotspot-Interaktion, also da wird eine Grafik vorgegeben und in der Grafik verschiedene Elemente, die ich auswählen kann. Also hier zum Beispiel, wo ist Glasgow, das sollte irgendwo da liegen. Oder auch ein anderes Beispiel, es muss also hier eine entsprechende Form ausgewählt werden. Das waren so eine Reihe von Auswahlaufgaben. Andere Geschichte ist, sind Track-and-Drop-Sachen. Also ich mache hier einfach eine Zuordnung von Elementen. Auch das geht. Dann haben wir diese ganzen Eingabeaufgaben, also sowas wie Lückentext, wo ich also was rein eintragen muss. Auch hier wieder kombiniert, entsprechend möglich natürlich mit irgendwelchen Audios, mit Formatierungen. Also Sie können das Ganze hier, HTML-Elementen, Formatierungen versehen. Eine Freitexteingabe, wo ich also auch einen längeren Text schreiben kann. Und auch da ist es möglich zu sagen, der Freitext muss irgendwie eine bestimmte Wortzeile umfassen. Sie sehen es hier unten, es sollten zwischen 10 und 30 Wörter eingegeben werden und Ihr Text hat jetzt 4 Wörter. Also auch dort kann ich solche Richtwerte im Prinzip mit auf den Weg geben, sodass der Teilnehmer sich auch daran orientieren kann. Am Ende, wenn ich die Prüfung beende, wird also alles, was automatisch auswertbar ist, bewertet. Die Testergebnisse werden komplett wieder auch in der Lernplattform OLAT abgelegt und sind dann dort über das Bewertungswerkzeug zugänglich, sodass ich dann hier, okay, hat jetzt keine, mich nicht in der Gruppe eingeordnet, über dieses Bewertungswerkzeug im System selbst auf die Testergebnisse, auf die Antworten des Teilnehmers und auf die Resultate zugreifen kann, beziehungsweise das noch manuell auch nachkorrigieren kann. Bitte. Nein, also für den konkreten Anwendungsfall dieser Sprachprüfung ist natürlich erforderlich, dass ich entsprechend auch die Identität desjenigen prüfe und das geht leider nach wie vor nur in Präsenz. Das heißt, das läuft so ab, dass die zu einem bestimmten Termin in einem Computerpool, in einem entsprechenden Sprachlabor erscheinen, wo auch die Anwesenheit kontrolliert wird und wo ich sicherstellen kann, dass derjenige, der den Test absolviert, der Richtige ist. Ja. Dafür gibt es momentan leider noch keine sicheren Möglichkeiten. Ja, genau. Genau, ja. Nee, also um das ganz kurz, also um das zu umgehen, es gibt natürlich nicht nur einen so einen Test, sondern es gibt natürlich dann pro Sprache und Sprachniveau und was da alles eine Rolle spielt, entsprechend mehrere Tests, die auch teilweise mit zufälliger Antwortauswahl versehen sind, sodass da keine Doppelungen erfolgen. Nein, das ist alles internationalisiert, also OLAT selbst ist momentan in 15 Sprachen verfügbar und für Onyx haben wir Deutsch und Englisch erstmal gemacht in der Übersetzung, aber das ist einfach über Sprachdateien ohne Codekenntnisse sozusagen auch anpassbar. Das ist komplett auf UTF-8-Basis und wir haben also auch Russisch-Beispieltests und Ähnliches schon gemacht, um das nachzuweisen. Ja. 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 Müssen wir differenzieren. Also die Komplettinstallation eines Systems OLAT mit Onyx, so wie wir es hier haben, erfordert schon ein kleines bisschen Einblick in das, wie das so tickt. Also man braucht ein bisschen Kenntnisse schon auch im der Installation jetzt, keine Ahnung, von dem Tomcat und Konfiguration Apache und Ähnliches. Also was dort so typische Sachen sind, das ist jetzt keine besondere Magic, aber in der Richtung. Und für die Erstellung der Tests gibt es einen Editor, den habe ich jetzt hier nicht dabei, der nennt sich LQuest, ist auch von uns und zum Teil mit Partnern zusammen entwickelt worden, der wird jetzt bis Ende März in einer ersten Version anwendbar fertig sein. Also gibt es jetzt schon, aber wir sind auch dabei, ein paar kleine Bugs zu bereinigen. Der ist aber noch nicht ganz so mächtig wie das, was Sie jetzt hier gesehen haben, was Onyx und was dieser Player alles unterstützt. Und worauf ich jetzt nicht eingegangen war, ist, dass die Tests als solche in einem XML-Format vorliegen. Also dieses QTI ist letztlich einfach eine Vorgabe von einer Standardisierungsorganisation, wo Schemadateien bereitgestellt werden und wo ich also auf XML-Basis so eine Test-Items, also sowohl die einzelnen Aufgaben als auch die Test-Konfiguration zum Beispiel beschreibe. Und wir haben an der Stelle also einfach Vorlagen gemacht, die dann mehr oder weniger zunächst mal manuell von den Leipziger Projektpartnern angepasst wurden. Bitte. Ja. Ja, ja, genau. Also das, was wir jetzt hier sehen haben mit dieser Integration auch von Onyx, das wird ab 18. März allen 11 Hochschulen, die jetzt hier bei uns beteiligt sind, zur Verfügung stehen und dann kann es auch eingesetzt werden. Genau. Ja. Der Zugang selber ist schon da, über das Login im Rechenzentrum kann man sich jederzeit anmelden und wenn man Autorenrechte benötigt, dann gibt es entsprechende Ansprechpartner dafür, die je nach Hochschule unterschiedlich sind, weil wir haben häufig auch in der Hochschule selbst natürlich Betreuer, Supporter vor Ort, die sich damit auskennen und da auch Hinweise geben können. Ja, also wir haben eine konkrete Kooperation dazu mit der TU Dresden, dem Media Design Center. Dort wird ein Content Management System wurde speziell konfiguriert und angepasst, um E-Learning-Inhalte erstellen zu können damit. Nennt sich dann E-Learning CMS und sinnigerweise, also basiert im Hintergrund auf ZOB, ZMS und das wird dort schon, also in TU Dresden und in der HTW Dresden eingesetzt und wir sind gerade dabei, dort auch noch eine spezielle Anbindung zwischen diesem CMS und Opal herzustellen, damit dann diese Inhalte auch dynamisch direkt in die Kurse mit eingebettet werden. Und ansonsten empfehlen wir einfach je nach Anwendungsfall, sag jetzt mal, normale Autorenwerkzeuge. Das kommt aber ein bisschen drauf an, was man konkret machen will. Ja, soweit vielleicht zu diesem Testsystem. Wenn Sie keine weiteren Fragen dazu haben, komme ich noch zu dem dritten Part. Medieneinbindung über Magma. Da sind wir noch etwas schneller unterwegs. Also, was war der Hintergrundgedanke dabei? Wir wollten einfach für den normalen Endanwender, der keine speziellen Kenntnisse darin hat, wie er seine Audios oder Videos so konvertieren muss, dass sie dann auch günstig über Web angezeigt werden können und in die Inhalte eingebettet werden können, ein Werkzeug bereitstellen. Dazu haben wir eben dieses Magma entwickelt und das ist wirklich sehr einfach, also im Wesentlichen nur so, dass ich sage, ich lade eine quasi beliebige Quelldatei hoch, also ob es jetzt ein AVI oder ein MOV oder ein MP3 oder ein WAV oder keine Ahnung was habe, OK, oder was es alles gibt. Das wird serverseitig automatisch konvertiert in ein entsprechendes Zielformat, was dann eben, sag jetzt mal, webfähig ist oder die Auslieferung in günstiger Weise erlaubt. Die Medien werden dann auch zentral gehostet und die Einbindung in die Website kann zum Beispiel einfach über Copy and Paste von einem Stück HTML-Quellcode, der dann angezeigt wird, passieren und dann wird das Video an der Stelle eingebunden. Das ist also ein einfacher, zentraler Service. Wir schauen ihn uns auch gleich nochmal konkret an. Die Medien, die dort generiert werden, kann ich mit allen Betriebssystemen entsprechend nutzen und auch mit kostenlosen Playern. Also da ist nichts Proprietäres oder entsprechend finanziell Aufwendiges dabei. Ich kann bei der Konvertierung zwischen verschiedenen Zielformaten wählen. Wir bieten dort ein reines Streaming-Format an, MP4, was dann ausgeliefert werden kann über einen Streaming-Server. als auch Flash-Video, also wie man das von YouTube zum Beispiel also kennt, also FLVs. Und das ist dann auch noch in unterschiedlichen Qualitätsstufen möglich, also Größen und Auflösungen. Was ja wieder eine Frage von Bandbreiten gegebenenfalls ist. Und neben diesem Standalone-Werkzeug haben wir auch wieder eine Anbindung gemacht an OLAT über einen Webservice, basiert also eine Kommunikation, sodass ich als Autor in meinem OLAT-Kurs, in meiner internen Webseite, das Medium direkt einfügen kann und auf dem Wege über entsprechenden Zugangsschutz in dem OLAT-Kurs, den man ja konfigurieren kann, und Absicherung dieser Verlinkungs-URL im Hintergrund, die dort passiert, auch einen Zugangsschutz. Sodass also nur die Leute das Audio oder Video anhören, ansehen können, denen ich auch die Freigabe dazu erteilt habe. Wie sieht das aus? Es gibt dazu zunächst mal eine Komponente, die wie gesagt eigenständig ist. Der Zugriff darauf ist wieder möglich über entsprechende Logins aus den Hochschulen jetzt in dem Falle, aber könnte man auch für externe zulassen. Ich habe hier eine kleine Verwaltungsoberfläche, da sehe ich, welche Medien habe ich hier alle schon im Laufe der Zeit so hochgeladen und konvertieren lassen. Könnte mir die hier entsprechend anschauen. Nur mal irgendwo rein. Sehe also, hier gibt es zwei Konvertierungen. Einmal eine Streaming-Konvertierung als MP4 in mittlerer Qualität und dann noch eine Konvertierung als Flash. Kann jederzeit auch weitere Qualitätsstufen oder Zielformate erstellen. Kann es hier auch direkt abspielen. Hier also der Fall dieses Flash-Videos. Ton hören wir leider gerade nicht, aber ist auch mit dabei. Und eine Variante wäre jetzt, dass ich mir eben einfach dieses Stück Quellcode nehme und in meine Webseite reinpacke und dann habe ich das Video an der Stelle, wo ich es haben möchte. Die andere Variante ist dann, das eben entsprechend direkt über Opal zu machen und über den integrierten Webeditor. Wie kommen die Medien hier rein? Ich lade die also entsprechend hoch. Jetzt haben wir wahrscheinlich das Problem, dass wir hier gerade nichts rumliegen haben, was darauf passt, weil das natürlich nicht mein Rechner ist. Aber okay, also ich lade das hoch, wähle die Konvertierungsstufe aus. Nach der Konvertierung, die ja eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann, je nach Medium und Größe, werde ich per E-Mail benachrichtigt, dass also die Konvertierung erfolgt ist. Kann das hier entsprechend dann sehen. Und eben hier verwalten. Hier mal ein anderes Beispiel, was wir auch sehr häufig nutzen, sind solche Screencasts, wo man also einfach von der Software so Abläufe aufzeichnet und dazu Erläuterungen, Hilfestellungen gibt, um bestimmte Funktionalitäten zum Beispiel zu demonstrieren oder zu vermitteln, wie man die anwendet. Die Streaming-Medien, die erzeugt werden, sind eben mit sehr vielen verschiedenen Playern am Ende auch auslieferbar. Wir haben hier unten so eine kleine Übersicht. Also Sie können QuickTime-Player oder RealPlayer verwenden, die es entsprechend ja in recht großer Verbreitung durchaus gibt. Oder VideoLAN-Client wäre ein anderes Beispiel, was dann auch eher im Linux-Bereich verbreitet ist. Wenn ich so spezielle Einbindungen machen möchte, gerade als QuickTime-Objekt auf Webseiten etc., da gibt es ja auch noch Hilfestellungen dazu. Und hier sehen wir nochmal so eine kleine Übersicht über unterstützte Quellformate. Also was kann ich alles hier hochladen? Das ist jetzt nicht vollständig, sind aber so die gängigsten Formate. Die Zielformate sind, wir haben es ja gerade kurz gesehen, sind zum einen MP4. Das ist also ein entsprechendes Streaming-Format, wird bei uns über den Darwin Streaming Server, über dieses RTSP, Real-Time Streaming Protokoll ausgeliefert. Und das ist abspielbar eben zum Beispiel mit RealPlayer oder mit QuickTime auch. Und das andere Zielformat ist wie gesagt Flash. Wir sehen es hier mal, wenn Sie hier hinschauen, da ist also irgendwo eine Dateiendung FLV, das ist das Flash-Video. Ja, und ich hatte es gerade angesprochen, das Ganze auch wieder integriert jetzt mit unserem Kernsystem Opal als Lernplattform, dass ich dann hier in die internen Seiten entsprechend solche Videos einbetten kann. Und das geht dann ganz einfach, indem ich sage, ich bearbeite hier diese Seite im Opal, habe also diesen integrierten Webeditor und sage an irgendeiner Stelle, ich möchte jetzt hier so ein Medium einfügen, was eben aus Magma kommt. Und wähle das entsprechend aus. Jetzt bin ich aber gerade mit meinem Demo-Nutzer online und der hat keine Medien. Wir sehen es mal, wenn ich hier das Existente auswähle und das öffne. Also hier ist entsprechend sozusagen dann wieder das Medium hinterlegt und ein paar Optionen, die ich noch angeben kann. Das wird dann also über Opal entsprechend ausgeliefert an der Stelle. Ja, das ist also einfach noch so ein kleines autorenunterstützendes Tool, sag ich mal, was da nebenbei mehr oder weniger mit entstanden ist, um da entsprechende Bedarfe abzufangen. Okay, das soll es eigentlich von mir gewesen sein. Ich stehe gerne noch für weitere Fragen bereit. Bitte? Macht nichts, einfach raus damit. Ja. Ja, also ich war grob darauf eingegangen, aber kann es gerne nochmal ein bisschen darstellen. Also es gibt im Bereich Open Source oder auch kommerzielle Lernplattformen ja sehr viele Systeme. Im Open-Source-Bereich sind, sag ich mal, wenn wir jetzt in die deutsche Hochschullandschaft hineinschauen, 6-7 Systeme relativ verbreitet, unter anderem Moodle, aber auch eben Ilias, StudIP, Metacoon, noch ein paar mehr, die mir gar nicht einfallen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir uns entschieden haben, auf OLA zu setzen, vor reichlich 3 Jahren, war Moodle noch nicht so ein Thema, wie es heute Thema ist. Wir sind aber ja dort auch in Kontakt. Also auch hier wird teilweise an Hochschulen noch Moodle eingesetzt. Teilweise lösen wir aber auch Moodle jetzt durch Opal ab an einzelnen Fachbereichen etwa, die einfach auch gar nicht in der Lage sind, das nachhaltig dauerhaft zu betreiben. Und die Funktionen als solche sind durchaus vergleichbar. Mit Vor- und Nachteilen auf beiden Seiten. Aber wir sind mit der Entscheidung, OLAT an der Stelle nach wie vor sehr glücklich. Ja. Man muss das schon differenziert betrachten. Irgendwo habe ich hier theoretisch auch, wenn Sie es speziell interessiert, eine Folie, wo so ein paar Dinge draufstehen. Ja, also das ist jetzt schon recht differenziert, sagen wir es mal so. Will ich auch gar nicht alles durchgehen im Einzelnen, aber wenn ich mal so grundsätzlich sagen darf, was uns an Moodle nicht gefällt, ist zum einen die technologische Basis ist zum anderen, dass es eben wirklich rein, sag ich mal, für eher virtuelles Lernen ausgelegt ist, währenddessen OLAT auch eine ganze Menge an Zusatznutzen bietet durch Gruppen- und Projektarbeit, wo ich Werkzeuge benutzen kann, auch unabhängig von Kursen etwa, wo die Studenten auch selbst aktiv werden können, ohne durch jemand als Hochschullehrer getriggert zu sein. Ja, bitte. Ja. In dem Moment sind sie abgekoppelt, ja. Das ist, muss man dann mehr sehen als, man muss dann in dem Moment das eher nicht so als Lernmedium sehen, sondern eher als Community-Bildung sozusagen. Also es gibt an einer Ja. 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 Also wenn man da Bedenken hat, dann kann man auch einfach sagen, okay, diese Arbeitsgruppenfunktionalität gibt es halt bei mir nicht, und dann ist die nicht da. Ja. Man kann das mit sehr einfachen Hilfsmitteln abschalten, ja. Okay. Ja, das ist unterschiedlich zu sehen. Also OLAD als solches, klar, gibt es, ist keine Frage. Aktuelle Version 5.2.3, im März kommt dann OLAD 6.0. Onyx ist bereits verfügbar in der Version, die wir es ja auch gesehen haben. Und ja, bei dem Elquest hatte ich gesagt, da sind wir gerade noch ein bisschen im Endschliff, um da hinzukommen, dass wir es auch freigeben können. Ja. Bitte. Ja, klar, gerne, ja. Von welcher Hochschule kommen Sie? Wo sind Sie, an welcher Hochschule? Hier, ja. Okay, ja, dann, also in Chemnitz gibt es momentan in der Hochschule selbst keinen direkten Ansprechpartner, aber wir sitzen ja auch in Chemnitz und haben das bislang immer sozusagen mitgemacht. Da können Sie sich jederzeit an uns wenden, also an mich oder auch an den Sven Morgner, der hier auch mit im Auditorium sitzt. Danke für die Aufmerksamkeit, ne? Dann guten Heimweg noch.